Guten Morgen. Freut uns, wieder mal hier zu sein. Ich habe für heute einen Text aus dem vierten Buch Mose ausgesucht. Wobei, vierter Buch Mose.
So ein alter Text hat bestimmt nichts mit unserem Leben zu tun. Es geht nur um einen Konflikt oder irgend sowas. Kennen wir nicht, weiß ich schon. Trotzdem, sehr interessant. Vor einigen Jahren habe ich eigentlich das Alte Testament neu entdeckt und habe entdeckt, das hat ja wirklich was mit mir zu tun. Früher war es so schwierige Themen drin, die heute keiner mehr versteht. Und nee, wenn wir ein bisschen Aufwand betreiben, dann entdecken wir da neue und alte Schätze. Da wollte ich euch heute ein bisschen mit reinnehmen. Und wir steigen mal gleich ein. Vierter Buch Mose, Kapitel 12, Vers 1 bis 15. Ich lese aus der Lutherbibel. Da redeten Mirjam und Aaron gegen Mose um seiner Frau willen, der Kuschiterin, die er genommen hatte. Er hatte sich nämlich eine kuschitische Frau genommen. Und sie sprachen, redet denn der Herr allein durch Mose? Redet er nicht auch durch uns? Und der Herr hörte es. Aber Mose war ein sehr demütiger Mensch, mehr als alle Menschen auf Erden. Und sogleich sprach der Herr zu Mose und zu Aaron und zu Mirjam, geht hinaus, ihr drei, zu der Stiftshütte. Und sie gingen alle drei hinaus. Da kam der Herr hernieder in der Wolkensäule und trat in die Tür der Stiftshütte und rief Aaron und Mirjam, und die gingen beide hin. Und er sprach, hört meine Worte. Ist jemand unter euch ein Prophet des Herrn? Dem will ich mich kundmachen in Gesichten oder will mit ihm reden in Träumen. Aber so steht es nicht mit meinem Knecht Mose. Ihm ist mein ganzes Haus anvertraut. Von Mund zu Mund rede ich mit ihm, nicht durch dunkle Worte oder Gleichnisse. Und er sieht den Herrn in seiner Gestalt. Warum habt ihr euch denn nicht gefürchtet, gegen meinen Knecht Mose zu reden? Und der Zorn des Herrn entbrannte gegen sie und er wandte sich weg. Auch wich die Wolke von der Stiftshütte. Und siehe, da war Mirjam aussätzig wie Schnee. Und Aaron wandte sich zu Mirjam und wird gewahr, dass sie aussätzig ist, und sprach zu Mose, ach mein Herr, lass die Sünde nicht auf uns bleiben, mit der wir töricht getan und uns versündigt haben. Lass Mirjam nicht sein wie eine Totgeborene, das von seiner Mutter Leib kommt und von dem schon die Hälfte seines Fleisches geschwunden ist. Mose aber schrie zu dem Herrn, ach Gott, heile sie. Der Herr sprach zu Mose, wenn ihr Vater ihr ins Angesicht gespien hätte, würde sie nicht 7 Tage sich schämen? Lass sie abgesondert sein 7 Tage außerhalb des Lagers. Danach soll sie wieder aufgenommen werden. So wurde Mirjam 7 Tage abgesondert außerhalb des Lagers, und das Volk zog nicht weiter, bis Mirjam wieder aufgenommen wurde. Tut mir leid, es ist ein bisschen lang, 14 Verse, aber dann versteht man vielleicht mehr vom Kontext. Wir schauen erstmal auf die beteiligten Menschen. Und eine Sache, die ich bei alttestamentlichen Texten gelernt habe, es geht darum, zu überlegen oder sich ansprechen zu lassen und darauf zu reagieren, so spontan zu reagieren. Wer bin ich denn in der Geschichte? Mit wem identifiziere ich mich denn da? Und da haben wir 3 Personen, den Mose, Mirjam und Aaron. Und Mirjam und Aaron tun sich zusammen und reden gegen Mose. Also ja, das ist der Konflikt. Ne? Da ist irgendwo ein Streit, irgendein Streitpunkt. Und wie es so oft ist mit Streit, mit Konflikten, der wahre Grund ist verborgen. Also hier, ja, er hat eine kuschitische Frau genommen. Und es wird dann, ja, er hat es tatsächlich gemacht. Ne? Das ist auch herkapiert, er hat es gemacht. Ja, und jetzt? Ja, und außerdem ist nur er der Prophet hier. Wir sind doch auch Propheten, ne? Wir haben doch auch schon was gesagt und Gott hat es bestätigt. Also, was ist jetzt eigentlich der Grund hier? Warum streiten sie eigentlich? Na, wenn man da ein bisschen aufblättert, könnte man sagen, okay, vielleicht sind sie ja neidisch, ne, auf Mose, dass er da vielleicht oben über ihnen steht. Aber was hat es mit der Frau da auf sich? Kuschitische Frau. Also wir wissen ja, er hat die Zippora geheiratet, das ist eine Midianiterin. Und sonst wird jetzt hier die kuschitische Frau erwähnt. Man ist sich da nicht ganz sicher, ist jetzt die Zippora gemeint oder hat er vielleicht nochmal geheiratet? Ist die Zippora gestorben, er hat nochmal geheiratet? Was man vielleicht rausfinden kann, ist kuschitisch, also das ist ja heute Äthiopien, ne? Die Leute waren ein bisschen dunkler in der Hautfarbe. Also könnte es sein, okay, da war irgendwie ein Neid, dass sie vielleicht anders aussieht oder sie war anders in Aussehen und deswegen waren sie dagegen. Vielleicht war es einfach nur Neid, weil sie schöner war. Das Adjektiv kuschitisch war nicht unbedingt negativ belegt damals. Irgendein Neid, vielleicht auch ein Stolz. Wir sind besser als sie. Sie ist nicht von unserem Volk. Wir sind besser. Und ich denke mal, es hat was mit der Hautfarbe zu tun, weil wenn wir aufgepasst haben, die Strafe für die Miriam war, sie wurde weiß wie Schnee. Ist das nicht ironisch? Wenn ich Anstoß nehme an dem Äußeren, an der Hautfarbe, mich darüber erhebe und dann werde ich im anderen Extrem total weiß und muss abgesondert werden. Das ist manchmal so Gottes Reaktionen. Das ist ja eigentlich eine Erziehungsmaßnahme, keine Strafe. Die ist dann so, dass einem wirklich klar wird, dass da was falsch läuft. Wenn das, was das Schönheitsideal plötzlich dazu dient, dass man ausgestoßen wird. Der Aaron, weiß nicht, habt ihr was für einen Eindruck ihr vom Aaron habt? Bei mir ist er immer so ein bisschen der Mitläufer. Na? Also es war ja schon mit dem goldenen Kalb so, das Volk kommt zu ihm und sagt, wir brauchen einen Gott, den man sehen kann. Ja, mache ich heute euch einen Kalb. Und hier Miriam, guck mal die Frau da und so, okay, dann mache ich halt mit. Also Miriam scheint mehr so die Aktive zu sein in diesem Streit, weil sie ist ja dann auch im Fokus bei dieser Bestrafung. Aber der Aaron, an wen erinnert mich denn der? An einen Mann, der so ein bisschen der Mitläufer ist, aber es wird ziemlich negativ, es läuft schief. Das ist so ein bisschen Echo vom Garten Eden. Ne, der Adam da, haben wir Hunger, essen wir halt was. Ne, so. Kann ich mich so ein bisschen damit identifizieren. So, die zwei werden also uns hier so als ein Kontrastpunkt dargestellt. Stolz, neidisch. Und jetzt wird ja auch der Mose irgendwie beschrieben. Einmal vom Text, niemand Besonderes sagt es, aber er, wie heißt es am Anfang? Er war demütig, wird hier übersetzt. Er war der demütigste Mensch auf der ganzen Welt. Wird einfach mal so als Statement gesagt. Und Gott sagt dann direkt noch was über den Mose. Also der Luther hat gesagt, das Haus wird ihm anvertraut. Also was gemeint ist, er ist treu. Ja, er kann sich auf Mose verlassen, er ist treu. Demütig und treu. Als Gegenüber zu stolz und neidisch. Jetzt müssen wir uns positionieren. Was finden wir denn gut? Der Konflikt, also Konflikt erstmal ist natürlich unangenehm. Hat wahrscheinlich jeder schon erlebt. Aber es gibt auch eine positive Seite beim Konflikt. Nach einem Konflikt ist die Sache klarer. Die Identitäten sind wiederhergestellt. Ja, es ist klar, wie es sein soll, wenn es denn bearbeitet ist. Aber bis wir dahin kommen, dauert es vielleicht ein bisschen. Was wir hier sehen ist, Gott greift ein, aber wie ist die Reaktion zum Beispiel vom Aaron? Wie er realisiert, dass da irgendwie ganz was Schlimmes passiert, die Miriam wurde aussätzig, plötzlich wird er aktiv. Er verlässt sein Mitläufertum und jetzt muss ich was machen. Und was macht er? Er übernimmt Verantwortung. Er sagt, ja, da haben wir was falsch gemacht. Und immer da, wo jemand Verantwortung übernimmt in einem Konflikt, da kann Veränderung passieren. Da kann einmal sich Vergebung ausgesprochen werden, aber auch die Person selber verändert sich. Aber nur da, wo sie Verantwortung übernimmt. Und immer nur, ja, der Mose und ja, die Frau da und so und immer die anderen, da verändert sich nicht viel. Aber wenn ich mich hinstelle und sage, ja, da habe ich was falsch gemacht, dann kann ich was verändern. Dann kann ich mich verändern. Zum Glück haben wir einen gnädigen Gott. Der gibt Zeit und auch Raum für diese Veränderung. Und ich habe es schon angedeutet, das ist mehr so eine Erziehungsmaßnahme. Selbst die Miriam bekommt Zeit. Sie bekommt 7 Tage Zeit. Ich weiß jetzt nicht, ob das politisch korrekt ist, aber kennt ihr sowas, den Kindern Auszeit geben? Wir schlagen sie ja nicht mehr, haben ja so einen Psychoterror, ne? Also so Auszeit geben, so allein irgendwo sitzen, drüber nachdenken, was sie falsch gemacht haben. Ja, das ist so eine Auszeit, ne? Miriam kriegt Auszeit, um sich selbst zu reflektieren, zu überlegen, ob sie einen Neuanfang wagen will, und sie bekommt diese Chance. Guck mal, diese, keine Ahnung, 2 Millionen Menschen in dem Lager, die müssen auf Miriam warten. 7 Tage lang. Ist es nicht wichtig, dass Miriam diese Zeit bekommt? Dass alle auf sie warten? Und man kann es natürlich auch negativ sehen, jetzt müssen wir schon wieder warten. Aber eigentlich, denke ich, zeigt es, wie wichtig doch Miriam ist fürs Ganze. Und Gott ist es wichtig, dass Miriam diese Zeit bekommt, damit sie sich verändern kann. Ich denke, diese Zeit sollten wir uns gegenseitig vielleicht auch geben. Also jetzt nicht in Auszeit, du hast was gegen mich gesagt, du musst jetzt hier in den Abstellraum oder so, so nicht, aber hey, wir müssen uns die Zeit geben, vielleicht auch für diese Veränderung, dass die passieren kann. Ihr merkt schon, ich habe eher eine positive Einstellung zu Konflikt, auch wenn es wirklich schwer ist. Wir haben viele Konflikte erlebt in den verschiedenen Diensten, aber es ist wert. Es ist wert, sich gegenseitig diese Zeit zu geben, auch nachzufragen, was ist eigentlich wirklich wichtig für dich? Warum reagierst du so? Was ist eigentlich unten drunter? Und da kann ich nur spekulieren, aber ich denke mal, bei Miriam war es so ein bisschen, ich möchte auch jemand sein oder ich möchte mehr sein, als ich vielleicht gesehen werde. Und denn Gott begegnet dem und er spricht sie ja auch direkt an. Was bei dem Propheten im Vorwurf, ne? Gott sagt, naja, wenn du ein Prophet bist, dann zeige ich dir mal einen Traum oder so, aber ich spreche nicht direkt mit dir. Das mache ich nur mit Mose. Und prompt spricht er direkt mit Miriam und Aaron. Also, Moment. Ja, also Gott ist das wichtig. Er spricht direkt mit Miriam und Aaron. Er findet sie wichtig und er würdigt sie ja irgendwie auch darin. Wenn wir jetzt unseren Blick ein bisschen weg von den Menschen auf Gott richten, gibt es auch ein paar sehr interessante Dinge zu entdecken. Also Gott lobt bei Mose das Demütigsein, die Treue von Mose. Und so funktioniert es auch im Alten Testament. Es arbeitet sehr viel mit Assoziationen. An was erinnert mich demütig und treu? Und da gibt es ja so ein hebräisches Wort, das heißt Chesed, und das ist ganz schwer zu übersetzen. Aber wir können ja mal kurz schauen in 2. Buch Mose, da beschreibt Gott sich selber. Und das ist, wie er an Mose praktisch vorübergeht. Da sagt er über sich selber: Herr, Herr Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue. Barmherzig, geduldig, große Gnade und Treue. Das ist Gottes Wesen. So ist er. Und wenn ich mir jetzt mal überlege, wie er sich hier positioniert in dem Konflikt, er sagt, guck mal, das ist mein treuer Knecht, ja, und der wird gelobt, weil er so demütig ist. Die anderen werden jetzt nicht gerade gelobt. Wie sucht ihr denn Freunde aus? Oder vielleicht einen Partner fürs Leben? Also ich denke, da sucht man irgendwie ein Echo, irgendwas, was uns entspricht, womit wir irgendwie gut umgehen können. Und Gott kann ganz schlecht umgehen mit Stolz und Neid. Damit will er nichts zu tun haben. Manche andere Dinge auch nicht. Aber in der Geschichte jetzt Stolz und Nein, Gott und Stolz und Nein funktioniert nicht. Gott und Demut und Treue wunderbar. Warum? Weil es ihm doch irgendwie entspricht. Das ist, wie er auch ist. Das gefällt ihm. Da mit so Leuten will er zu tun haben. Und dann sagt er, mit ihm rede ich direkt. Und er sagt, der darf mich als Gestalt sehen, als Gestalt irgendwie wahrnehmen. Also ist ja nicht so, dass er dann Jesus jetzt plötzlich dasteht als Mensch, aber irgendwie eine Wahrnehmung von irgendwas. Ne? Mose hat ja Gott im Dornbusch irgendwie erlebt und eben die Stelle, da wir an ihm vorüberzieht, da dürfte ihn irgendwie von hinten sehen und so. Also da ist irgendwie mehr als jetzt nur so, Gott ist irgendeine Kraft im Universum und keine Ahnung, wir müssen irgendwelche Opfer bringen, damit er zufrieden ist. Nee, da ist Person dahinter, da ist mehr, ich würde mal sagen, Greifbares dahinter. Mit dem können wir was anfangen. Da ist Beziehung möglich. Gott ist wie eine Person. Im Alten Testament eben nicht so Mensch, aber doch irgendwie Gestalt. Und es ist was Besonderes, wenn jemand dieser Gestalt begegnen darf. Das ist heutzutage vielleicht auch ein bisschen in Gefahr, dass man das verliert, dass Gott Person ist. Wie oft hört man, ja, ich glaube irgendwas im Universum oder sowas. Da ist mehr. Gott ist der Schöpfer und er sucht Beziehung zu seiner Schöpfung. Zwei verschiedene Dinge, aber doch ist er da, drin. Aber es ist nicht so diffus, nur er ist überall, in jedem Baum und in jedem Ding. Nee, so ist es nicht. Gott ist irgendwie getrennt von dieser Schöpfung, aber drin. Und hier wird es so angedeutet, ja, hier ist Gestalt Gottes. Und immer, ich meine, klar, wenn da in der Bibel steht und Gott ging oder Gott sagte und so, dann sind es ja menschliche Sachen irgendwie, menschliche Aktivitäten, mit denen man irgendwie mehr anfangen kann. Nicht nur so eine diffuse Kraft. Dieses, dass Gott etwas Wesensgleiches sucht, denk, da klingelt bei mir irgendwas aus dem Neuen Testament. Habt ihr schon mal von der Frucht des Geistes gehört? Friede, Liebe, Freundlichkeit, Geduld und so weiter. Es klingt irgendwie so ähnlich wie Gottes Wesen. Da ist auch so ein Echo da. Es ist nicht spannend, wenn wir an ihn glauben, bekommen wir den Heiligen Geist und der Heilige Geist bewirkt uns in uns eine Frucht, diese Frucht. Und plötzlich sind wir jemand, der mit dem Gott was anfangen kann, wo Gott Beziehung haben kann, weil wir wesensähnlich werden. Diese Frucht ist nicht getrennt von uns, das ist ja dann Teil von uns, das ist ja in uns gewachsen. Ja, das ist auch nicht so, dass wir es so vorstellen müssen, so, jetzt ist es halt Gott in uns irgendwie und hat mit sich selber Beziehung. Nee, so ist es auch nicht. Sondern er kommt in uns durch den Heiligen Geist und der bewirkt etwas. Und diese Veränderung macht uns wesensähnlich. Und dann freut sich Gott und sagt, wieder einer, mit dem ich sowas zu tun haben kann. Der ist so wie ich. Vielleicht ganz kurz noch was zu diesem Wort Demut. Also Demut ist ja nicht, ich darf nicht sichtbar sein und ich muss ganz schwach sein und sowas. Nee, also Demut ist eigentlich, dass man sich in das Große und Ganze einordnen kann, ohne es kaputt zu machen. Als Beispiel, wir kamen im Libanon zu einem Team dazu, internationales Team. Jeder aus einem anderen Land und jeder mit einer anderen Gemeindeprägung und auch noch einer anderen Sprache. Und man einigt sich dann auf irgendeine Sprache und so. Wenn man neu irgendwo hinkommt, dann sieht man natürlich alles, was schief läuft. So, jetzt Demut ist nicht zu sagen, und das macht ihr alles falsch. Und Demut ist erstmal ankommen, erstmal reinwachsen und eine Rolle bekommen in diesem neuen Kontext. Und dann diese Rolle zu akzeptieren, diese Rolle zu akzeptieren und auch die Rolle vom anderen zu akzeptieren. Und dann in diesem Zusammenspiel zusammenzuarbeiten. Und das ist genau das, was mir und Aaron abgeht. Sie akzeptieren Mose Rolle nicht. Und letztendlich akzeptieren sie Gottes Rolle nicht dadurch. Ihnen fehlt diese Demut. Das heißt, sie denken, sie wissen es besser und sie sind besser. Das ist der Stolz. So, egal wo ich hinkomme, eine demütige Haltung ist, wer darf ich denn hier sein? Und das lebe ich dann aus und akzeptiere den anderen. Ich denke, es könnte auch vielleicht hilfreich in der Gemeinde sein. Treue, ich denke, Treue, weil Gott eben Mose lobt für Demut und Treue. Treue ist auch dieses, Gott, ich vertraue dir und ich glaube, was du sagst, ist richtig und wahr und ich soll es tun, dann mache ich das. Und nicht das praktisch in Frage stellen. Und das ist Gott wichtig, weil er hat in der Vergangenheit schon erlebt, dass das eben nicht gemacht wurde. Ganz am Anfang von der Bibel. Da haben Menschen eben nicht das gemacht, was er wollte und hat Dinge kaputt gemacht. Und so schaut er nach Leuten, die treu sind, die das machen wollen, was er will. Und Jesus hat das vorgelebt und er hat es uns auch nahegelegt. Und er hat gesagt, er hat es zusammengefasst. Er hat gesagt, okay, wir haben jetzt hier ein Buch, ja. Und ich meine, wenn man das jetzt alles wirklich verstehen will und durchlesen will, bevor man treu sein kann, dauert ziemlich lang. Also Jesus hat gesagt, ich mache es euch viel einfacher. Ich gebe euch ein Gebot und eine Regel. Das Gebot, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Und damit es mit dem Liebe den Nächsten wie dich selbst gut klappt, gebe ich euch eine Regel dafür, so eine Art Orientierungshilfe. Und die Laute gibt auch aus der Bergpredigt. Behandle andere, so wie du behandelt werden willst. Mehr brauchst du nicht. Dann kannst du treu sein mit diesen zwei Dingen. Und wenn wir das jetzt auf Miriam und Aaron anlegen, behandle andere, so wie du behandelt werden willst. Willst du niedergemacht werden? Willst du lächerlich gemacht werden wegen deinem Aussehen? Nein, na dann mach's auch nicht. Willst du in deiner Rolle, in deinem Amt oder was kritisiert werden? Willst du eine Revolution erleben? Nein, na dann mach's auch nicht. Und hätten sie es gemacht, hätten wir 15 Verse weniger in der Bibel. Wäre nicht nötig gewesen. Aber so dienen sie uns als Beispiel, wenn auch ein warnendes Beispiel, aber doch auch als Ermutigung, dass Gott in uns sein Wesen sucht und dass er aber auch, wenn wir dem nicht entsprechen, er uns sehr viel Geduld und Zeit entgegenbringt, damit wir uns verändern können. Aber wir müssen die Verantwortung dafür übernehmen. Manche nennen das auch Umkehr. Ich nenne es jetzt mal Verantwortung übernehmen. Wenn wir Verantwortung für unser Leben und für das, was wir tun, übernehmen, können wir uns auch verändern oder verändern lassen. Amen.